Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Dann auch diese Woche noch Bibelworkshop, letzter Teil. Wer noch quer einsteigen will, geht. Wir haben letztes Mal eine sehr gute Zeit gehabt, würde ich sagen. Und werden auch jetzt gleich diesen Text ansehen. Und ich finde, das ist ein richtig cooler Text. Das ist einfach spitzenmäßig, was da drin steckt, finde ich. Und darum möchte ich auch ohne Umschweife gleich mit euch ins Markus-Evangelium reingehen, ins Kapitel 14. Und dort starten wir mal mit dem Vers 3. Genau, danke Ella. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Okay, das müssen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wo sind wir? Wir sind in Bethanien. Bethanien ist an diesem riesigen See Genezareth, eher im Norden von Israel. Das ist ein Gebiet, wo Jesus ziemlich viele Freunde und Bekannte hatte und auch scheinbar diesen Freund Simon. Und hier steht Simon, der Aussätzige. Das hat einen Grund, dass das so beschrieben wird, weil Bibelforscher haben herausgefunden, Simon war der männliche oder einer der männlichen Modenamen zu der Zeit. So wie Maria ein Modename war zu Jesu Zeiten. Das hat man auch jetzt nachweisen können und darum heißen in den Geschichten so viele Maria. Ja? Die Maria, man kennt sie gar nicht mehr aus, vor lauter Marias. Und beim Simon war es genauso, man hat sie nicht mehr ausgekannt, welcher Simon ist gemeint. Und darum Simon, der Aussätzige. Was bedeutet, es war dieser Simon, der mal Aussatz hatte wahrscheinlich, geheilt wurde von Jesus und jetzt dieses Essen veranstaltet. Wäre er noch aussätzig, würde er es nicht machen, weil Aussatz ist eine ansteckende Hautkrankheit. Ich nehme mal an, dass Simon ziemlich dankbar war. Und so haben sie diese Runde hier eröffnet. Jesus ist da, die Jünger sind da, alles ist wunderbar. Und da ist ein Spirit, ein Geist von Dankbarkeit. Und das ist auch etwas, was unser Motto heute ist. Also wir wollen einfach Gott Dank geben, wir wollen Erntedank feiern und sagen, Gott, das ist nicht selbstverständlich für alles, was wir haben. Und ich weiß, wir haben ja diese Woche fleißig unsere Ernte eingebracht mit unseren Steyrer Traktoren. Ich habe da ein Bild mitgebracht, genau. Also wir waren alle ja in Action die Woche und werden auch danach dann richtig futtern können, weil wir haben ja viel eingefahren. Und das ist etwas, wofür wir dankbar sind. Wir sind dankbar, dass Gott uns versorgt, dass wir genug zu essen haben. Und wir sind aber auch dankbar, und das werden wir auch sehen in dieser Geschichte, es ist mehr. Da ist mehr, das Gott dir geben will oder auch schon gegeben hat. Wir bauen auf ein Lebensfundament, das eine ganz andere Qualität hat. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hast du das Beste gefunden, was du jemals finden kannst. Das werden wir auch in dieser Geschichte sehen. Und dafür können wir auch einfach dankbar sein. Das ist auch der Grund, warum wir Gott loben und preisen und sagen, Gott, wir sind einfach dankbar, dass wir dich gefunden haben. Wir ehren dich, wir suchen dich, wir preisen dich. Okay, zurück zu der Geschichte. Also wir sind bei diesem Essen, bei diesem Simon und Markus, der diese Geschichte aufgeschrieben hat in seinem Evangelium, drum Markus-Evangelium, der kommt gleich zur Sache. Markus ist immer sehr direkt. Also da ist dieser Skandal. Ja? Also da ist das Essen beim Simon und dann plötzlich taucht diese Frau auf. Sie taucht plötzlich auf in der Geschichte und kommt gleich zur Sache. Sie hat diese Flasche oder dieses Fläschchen dabei, knickt da den Hals ab oder zerbricht es und schüttet es Jesus in einem Satz drüber. Zack. Also man kann sich das vorstellen, die Leute waren ein bisschen irritiert. Was ist da jetzt los? Was ist da jetzt passiert? Und hier wird auch beschrieben, ja, was ist das für ein Fläschchen und was war da drin? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an, damit wir noch mehr die Dramatik verstehen auch. Was ist Alabaster? Klingt komisch. Das ist ein Gips scheinbar, es ist ein Stein, der ist gipsartig, lässt sich sehr gut verarbeiten und auch polieren. Und damit hat man sehr gern so henkellose Gefäße und Flaschen gemacht, um zum Beispiel Öl darin oder Salben darin aufzubewahren. Und dadurch, dass es gipsartig war, konnte man das einfach so brechen, ohne dass man gleich dann verblutet ist. Ja, wieso? Bierflaschen ist schon gefährlich. Wisst ihr? Dann Narde. Was ist Narde? Narde ist ein wohlriechendes Gewächs aus dem Himalaya. Himalaya? Ja, Himalaya sagt man, gell? Also, und das wächst zwischen 3500 und 5000 Metern. So, und es ist selbst für uns vielleicht ein bisschen exotisch. Jetzt stellt sich vor, wir sind 2000 Jahre zurück in Bethanien. Und da ist diese Frau, die hat Narde, kostbare Narde, dieses Öl, das wird im Grunde zu einem Parfüm verarbeitet, hat da eine Flasche davon. Das ist wirklich kostbar gewesen. Das war wirklich besonders. Wäre sogar heute noch vermutlich etwas ganz Besonderes. Und dieses unheimlich kostbare Öl schüttet sie Jesus beinhart einfach so in einem Satz über den Kopf. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie so die Anwesenden beim Essen, weil sie da bei diesen Tischen gelegen, wie die alle so irgendwie so so das Essen nur so halb in der Hand, so, was geht ab? Was ist jetzt hier los? Und man sieht auch, die Empörung war ziemlich groß, weil sie fangen dann gleich zu diskutieren an. Aber nochmal zu dieser Frau und dem, was sie tut. Eine Salbung an sich oder dass jemand so eine größere Menge, eine größere Portion Salböl über den Kopf geschüttet kriegt hat, das war den Leuten jetzt nicht total unbekannt. Also es ist nicht so, dass die gesagt haben, dass sie so gestaunt haben über das, was passiert. Weil zum Beispiel passierte das regelmäßig oder immer wieder mal oder man wusste davon, wenn zum Beispiel ein Herrscher eingesetzt wurde, wenn ein König gesalbt wurde, eingesetzt wurde in sein Amt. Oder ein anderer Herrscher, dann wurden die sehr oft mit Öl übergossen und kostbaren Öl natürlich und so eingesetzt. Und damit merkt man auch schon ein bisschen, was ist die Botschaft dieser Frau mit dieser Tat. Sie sagt letztendlich, Jesus, du bist mir sehr, 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 sehr wertvoll. Und ich denke, sie sagt auch, Jesus, du bist mein König. Du bist mein König. Ich gebe dir das, du bist mein König das, und du bist einfach so wertvoll. Du bist so wertvoll. Weil normalerweise nahm man vielleicht ein, zwei Tropfen von diesem Parfüm, hat den Deckel wieder vorsichtig draufgegeben. Ja, so und das war's. Nicht so. Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Aber sie tut's. Sie tut's. Und sie hat eine Absicht dahinter. Und so sitzen die Jünger oder die Anwesenden mit offenem Mund da, oh Mann, was ist jetzt passiert? Und fangen an zu diskutieren. Der Text geht weiter. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung? Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Das ist ja echt interessant. Scheinbar haben die Leute, die da waren, intensiv an einem Sozialprojekt gearbeitet. Und dieses Sozialprojekt, das wollten sie, die Amerikaner sagen, funden. Ja, das wollten sie finanzieren. Und darum kommt gleich die Meinung auf, hey, das geht gar nicht. Ich meine, was passiert denn da? Dieses ganze Geld hätte man in unser wunderbares Sozialprojekt reinstecken können, um Arme zu unterstützen. Ganz sicher hätten wir das gemacht. Ganz sicher? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich höre immer wieder mal, zum Teil aus Kindermund, aber auch von Leuten, die schon erwachsen sind, wenn ich so viel Geld hätte, wie, nennt es mal ein paar Leute, Cristiano Ronaldo. Wer? Bill Gates, genau. Wenn ich so viel Geld hätte wie der Bill Gates, dann würde ich fast alles geben, nur ein bisschen was für mich behalten und den Rest würde ich hergeben. Ganz sicher. Ich glaube, dass das der Amazon-Gründer oder irgendwelche Fußballer auch immer gedacht haben. Ronaldo zum Beispiel kommt eher aus ärmlichen Verhältnissen und er gibt auch einiges, aber sobald dann die Kohle da ist, wird alles irgendwie anders. dann ist es schwieriger. Und darum, Jesus kommt nochmal ein bisschen später darauf zurück. Ich glaube, Jesus war auch ein bisschen skeptisch so mit diesem. Er sagt dann nämlich später, ihr könnt jederzeit, könntet ihr den Armen geben. Tut es. Go for it. Tut es. Es ist auch interessant, wenn man die Geschichte liest und dann merkt, okay, da haben ja andere auch drüber geschrieben. Johannes hat zum Beispiel in seinem Evangelium auch über diese Begebenheit geschrieben und er geht ein bisschen mehr ins Detail. Johannes ist immer diese People Person, ihm geht es um Menschen, Personen und er nennt dann auch mehr Namen. Johannes erwähnt zum Beispiel, dass diese phänomenale karitative Idee von Judas gekommen ist. Judas, der die Kasse verwaltete. Und Johannes schreibt auch Bernhard, der immer wieder in die Kasse reingegriffen hat und in seine Tasche gesteckt hat. Da in dieser Tasche hätte er, oder in dieser Kasse hätte er ganz gern dieses viele Geld gesehen. Also vielleicht doch nicht so die gute Intention, wie es am Anfang so geklungen hat. Also der Grund für diese starke Emotion ist letztendlich dieser ungeheure Wert des Öls. Darum geht's. Es geht nicht um die Armen, es geht um das, diese ganze Kohle, die an Jesus sprichwörtlich hinunterrinnt. Darum geht's. Und einige von euch fragen sich jetzt oder suchen in den Fußnoten, Tobi, ich kann es nicht verraten, wie viel ist 300 Denare? Okay, wir kommen jetzt dazu. 300 Denare sind in etwa ein Jahreslohn eines Arbeiters. Das heißt, wir rechnen das jetzt um auf Steuer und Arbeiter. Das bedeutet netto auf die Hand 25.000 Euro. So, was kann man mit 25.000 Euro kaufen? Ich habe was mitgebracht für die Ella. Genau, nettes Auto, aber schaut's mal. Was passiert mit dem Auto? Oh. Das passiert mit dem Auto. Es tut ein bisschen weh, gell? Wir haben leider einen Ton nicht hingekriegt, dann tut es noch viel mehr weh. Die Hupe geht übrigens immer an. Habe ich nicht gewusst, aber es ist so. Diese kaputten Autos hupen dann. Knack. Zack, 25.000 Euro, 25.000 Euro fließen an Jesus hinunter. Die Empörung ist groß, aber Jesus sieht das ganz anders, wie so oft. Was sagt er darauf? Aber Jesus sagt ja, Vers 6, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben. Und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Wow. Und genau das geht jetzt in Erfüllung. Ich predige diesen Jesus, die gute Botschaft von ihm. Wir werden noch mehr hören. Und damit erfüllt sich genau das, was Jesus hier vorausgesagt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für dich und für mich? Was bedeutet das für uns? Wir haben am Mittwoch beim Bibelworkshop auch diesen Text angesehen, weil ich gedacht habe, es ist interessant, das gemeinsam anzusehen mit anderen. Muss ich weniger arbeiten für meine Predigt, weil die anderen mir die Ideen liefern. Und da war ganz viel Großartiges dabei. Und eine Feststellung, die wir gemacht haben, als wir den Text gemeinsam angesehen haben, war, dass wir Menschen dazu tendieren, an der Oberfläche zu bleiben. Das sieht man schon ganz am Anfang von der Geschichte. Simon, der Aussätzige. Er wird identifiziert oder gekennzeichnet durch eine Äußerlichkeit, seine ehemalige Krankheit. Das ist eigentlich krass, oder? Simon, der Aussätzige. Oder eben dieses wertvolle Öl. Sie sehen nur das Öl, das Geld, das runterfließt. Alles andere wird weggeblendet. Nicht wer kriegt das drüber oder irgendwie so. Einfach nur die Oberfläche Und Geld ist halt etwas, was uns irgendwie bewegt und an der Oberfläche auch bewegt und beschäftigt. Aber diese Frau hingegen, sie ist ungewöhnlich, weil sie bleibt nicht an der Oberfläche. Sie bleibt nicht an der Oberfläche stehen. Im Johannesevangelium, ich sage wieder, diese parallele Stelle, wo mehr erzählt wird, auch wer sind die Akteure, da wird auch ein Name genannt. Da ist sie nicht nur die Frau oder eine Frau, sondern es ist Maria. Ja, was sonst? Okay. Muss ja Maria sein. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach so hoch. Es ist Maria, die Schwester des Lazarus. Viele von euch kennen die Geschichte. Lazarus wurde von Jesus von den Toten auferweckt. Lazarus war ein enger Freund von Jesus. Er hat Lazarus geliebt. Er hat sogar geweint, als dieser tot war. Und dann hat er ihn zurück zum Leben gebracht. Und diese Maria, die hatte auch eine Schwester, die Martha. Von der haben auch viele von euch schon mal gehört. Und da gibt es doch diese Geschichte mit Maria und Martha, dass die Martha kocht und fleißig ist und die Jünger versorgt und dann heftige Anschuldigungen gegen die Maria macht. Schon wieder. Maria ist immer in dieser Position. Sie macht etwas und die anderen sagen, geht gar nicht, Maria, geht gar nicht. Damals war es was anderes. Sie hat ihre Zeit gegeben, ihre Aufmerksamkeit. Sie saß zu Jesu Füßen und wollte zuhören, so wie die Jünger zugehört haben. Und Jesus hat auch sie damals in Schutz genommen und hat gesagt, sie hat das Richtige gewählt. Maria hat das Richtige gewählt. Und das finde ich so besonders an dieser Maria und wir können so viel von ihr lernen. Weil was tut sie letztendlich? Sie gibt Zeit bzw. Aufmerksamkeit und Geld diesem Jesus. Zeit und Geld. Ich habe mir gedacht, wow, das ist ja genau das, was in dieser Welt am meisten zählt. Es wird ja auch teilweise gesagt, Zeit ist Geld. Man kann das synonym verwenden. Das Wertvollste, das, was so viel zählt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, Zeit und Geld, das gibt sie großzügig Jesus hin. Was ist mit dieser Frau passiert? Warum macht sie das? Warum macht sie das? Ist extrem faszinierend. Sie geht ganz verschwenderisch um mit diesen Dingen und schenkt es Jesus in einer Menge, wo man sagt, das ist ja unglaublich. Und zunächst mal ging ich davon aus, ich habe das relativ früh entschieden, dass ich über den Text spreche bei Erntedank, weil man dachte, sie ist einfach dankbar. Und dann beim Bibelseminar sagt die Rebecca so zwischendrin, Tobi, was hat das eigentlich mit Dankbarkeit zu tun? Und ich sage, ja stimmt, das wird nicht so einfach, die Kurve zu kriegen, Erntedank. Ja, weil es ist mehr wie Dankbarkeit, glaube ich. Aber ich glaube, es hat natürlich auch mit Dankbarkeit zu tun. Ich glaube, sie war dankbar, dass Jesus ihren Bruder Lazarus zurück zum Leben gebracht hat. Ich glaube, sie war auch sehr, sehr dankbar, dass Jesus nicht an der Oberfläche geblieben ist bei ihr, sondern dass er immer ihr Herz gesehen hat, ihre Intention dahinter und dass er sie auch als Frau total respektiert hat. Nicht einfach gesagt hat, Maria, falsches Geschlecht, Pech gehabt, tschüss. Hat er nicht gemacht. Er hat sie mit so viel Würde einfach ist ihr begegnet. Ich glaube, sie war sehr, sehr dankbar. Aber ich glaube, das ist nicht ihr Hauptmotiv gewesen. Ich denke, ihr Hauptmotiv war, dass sie erkannt hat, wer Jesus ist, was er tut, was er sagt, sein ganzes Wesen, das ist so viel wertvoller und besser als alles, was es gibt auf der Welt. Er ist genug. Er ist es wert, dass ich ihm alles gebe, meine Kostbarkeiten, meine Zeit, mein Geld, alles, was ich bin, ich gebe es ihm. Er ist genug. Er ist es wert. Ich glaube, das war letztendlich ihr Herz, ihre Intention. Das ist mehr als Dankbarkeit. Jesus wäre für sie wertvoller als alles. Er war auch genug für sie. Und daher war er würdig, das zu empfangen, was der Welt so viel bedeutet, was uns oft so viel bedeutet. Zeit und Geld. Zeit bedeutet ja oft auch persönliches Glück. Ja? Oft hat man viel Geld, aber keine Zeit. Oder umgekehrt. Aber es sind beides enorm hohe Werte. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit Erntedank zu tun? Was hat das mit dem Abendmahl zu tun, das wir jetzt in Kürze feiern wollen? Wenn wir Erntedank feiern, dann bringen wir ganz bewusst, wie ich schon vorher gesagt habe, zum Ausdruck: Gott, wir danken dir für deine Versorgung. Ich erzähle es immer wieder mal, aber es war für mich einfach so ein krasses Kindheitserlebnis, aus in einer christlichen Familie aufzuwachsen und dann mal zu sehen von dem bösen Bart Simpson, wie er betet: Gott, wir danken dir für gar nichts, wir haben alles selbst gekauft. Natürlich ein ordentlicher Seitenhieb, ja, gegen alle Christen, die beten und so. Ja. Ich fand es schockierend witzig, aber gleichzeitig traurig. Ja. Und wenn wir Erntedank feiern, dann sagen wir ganz bewusst: Gott, wir danken dir für alles. Es kommt letztendlich von dir. Was wir sind, was wir haben, es kommt von dir. Dass wir uns etwas kaufen können, können wir nur, weil du uns Leben geschenkt hast, weil du uns Talente und Gaben und Fähigkeiten geschenkt hast. Oder weil du uns auch in einem Land sein lässt, wo es ein gutes Sozialsystem gibt. Dass, wenn man keine Arbeit hat, trotzdem nicht verhungert. Wir danken dir. Danke Gott für deine Versorgung. Und das ist sehr gut und das ist super wichtig. Und das wollen wir auch heute tun und werden wir noch feiern. Beim Abendmahl gedenken wir daran, dass wir, oder danken wir ganz Gott ganz bewusst, dass er Mensch wurde und stellvertretend für uns sein Leben hingegeben hat. Dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht aus eigener Leistung heraus. Weil keiner von uns könnte diese Leistung erbringen, die notwendig ist, vor Gott zu stehen und zu sagen: Ich bin ohne Schuld, ich bin genauso heilig wie du. Lass uns auf einen Kaffee gehen. Es geht sie einfach nicht aus. Es geht sie nicht aus. Aber durch Jesus ist es möglich, zurück zum Vater zu kommen. Wir sind dankbar dafür. Das feiern wir im Abendmahl. Aber ich denke, dass wir von dieser wunderbaren Frau in dieser Geschichte lernen dürfen, dass wir nicht bei Dankbarkeit stehen bleiben. So höflich ist es auch ausgedrückt ist vielleicht: Danke Gott für Essen, Trinken, das alles, was du mir gibst. Danke für dein kostbares Leben, das du für mich hingegeben hast. Sie hat nämlich erkannt, Jesus ist es wert, dass ich ihm mein Kostbares gebe, letztendlich mein ganzes Leben hingebe und nicht nur ein höfliches Dankeschön. Das ist halt nochmal eine andere Kategorie. Für sie war Jesus einfach alles. Er war würdig, er war es wert, dass sie ihm das alles hingibt. Und das ist auch das Interessante in dieser Geschichte, wenn man nämlich weiterliest, sie ist das komplette Gegenteil von Judas. Weil in allen Evangelien, wo diese Geschichte erzählt wird, kommt danach ein Abschnitt, wo steht: Judas ging zu den Hohepriestern und verhandelte quasi mit ihnen aus, um wie viel Geld er Jesus verraten würde. Ich glaube, ihn hat es so erschüttert, was er da gesehen hat. Dieser König, dem er nachgefolgt ist, dieser Messias, was für ein Verschwender. Er hätte gern das Geld gehabt. Und Jesus macht so eine Aktion. Was macht er? Und dann geht er los und verrät Jesus gegen Geld. Jesus war für ihn nicht genug. Jesus war für ihn nicht genug. Im Gegensatz zu Maria. Er war nicht genug. Und ich bin sicher, dass du dankbar bist für Gottes Versorgung, für das, was er am Kreuz für dich getan hat. Aber ich frage dich und ich frage auch mich selbst: Ist er genug? Ist Jesus genug für dich? Für mich? Ist er genug? Oder suchst du immer noch einen anderen Erlöser, einen anderen König? Ja. Und ein sehr verbreiteter ich habe es schon genannt, verbreiteter Erlöser ist eben ja, Geld oder persönliches Glück. Suchen wir da noch? Oder vielleicht beim Erfolg? Oder in Beziehungen? Und das Interessante ist, wenn man all diese Dinge aufzählt, du kannst ganz viele Dinge aufzählen, du wirst immer drauf kommen: All diese Dinge hat Jesus aufgegeben. Zeit. Er kam aus der Ewigkeit, wurde sterblich. Er hat sich der Zeit unterstellt. Er war plötzlich sterblich. Geld. Jesus war richer als rich, reicher als reich. Und er wird arm, kommt in einem Stall zur Welt, hat eine Gemeinschaftskasse mit seinen Jüngern und lässt sie von einem Dieb verwalten. Das nenne ich mal Demut. Das ist wirklich hart. Es war ihm egal. Aber er hat es aufgegeben, diesen Reichtum. Zeit, Reichtum, was haben wir noch? Erfolg. Er kam nicht als Herrscher, er ritt mit einem Esel nach Jerusalem ein, um dort wie ein Verbrecher gekreuzigt zu werden. Check, hat er abgegeben. Erfolg, Ansehen, nichts da. Und als letztes noch die Beziehungen hat er aufgegeben. Er wurde letztendlich von den Ängsten verlassen dann. Und selbst vom Vater wurde er am Kreuz verlassen, weil er die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Krass. Alles hat er aufgegeben. Und jetzt fordert er dich und mich heraus. Ich habe alles gegeben für dich. Bist du bereit, auch mir alles zu geben? Oder bist du noch auf der Suche nach einem anderen Erlöser, nach einem anderen König? Oder hast du erkannt, ich bin es wert, ich bin würdig, ich möchte dein Genug sein? Und das klingt natürlich furchtbar hart, aber ich glaube eben, das ist etwas, was uns wirklichen Frieden bringt. Weil wenn wir nicht an dem Punkt sind, sind wir immer noch auf der Jagd, sind wir immer noch auf der Suche. Diese Maria, sie war angekommen. Oder, also die, glaube ich, war angekommen. Die war am Ziel ihrer Reise. Die hatte nichts mehr, wo sie sagt, das könnte ich jetzt verlieren. Ich habe Jesus gefunden. Da gibt es so ein cooles Lied von Delirious. Das ist so quasi eine Lobpreisband aus meiner Jugendzeit. Gibt es ein oder andere Lobpreislied noch, vielleicht, das wir singen von denen. Und da gibt es ein Lied, das heißt I Found Jesus. Und das ist cool, das ist ein voll freudiges Lied. Und der Refrain ist einfach so dieses I found Jesus. Ich habe Jesus gefunden. Und hat für mich nie so eine große Bedeutung gehabt, dieses Lied. Aber plötzlich, als ich an dem Text gearbeitet habe, habe ich gedacht, darum geht es in dem Lied. I found Jesus. Das ist das Beste, was man finden kann. Er ist es wert. Er will uns unser Genug sein. Wie gut ist es, dass wir ihn kennen dürfen. Und er lädt uns ein, dass wir sagen, du bist genug für mich, ich bin am Ende meiner Suche. Ich möchte nicht mehr weiter einen Erlöser und einen anderen König suchen, der mir irgendwie Erfüllung schenkt. Du bist es. Du bist die Erfüllung von allem. Du bist Jesus. Und das Krasse ist ja eigentlich auch, das ist geschehen, bevor Jesus sein Leben hingegeben hat, bevor das alles passiert ist. Ich glaube, sie wusste noch nicht genau, wie es weitergeht, aber sie hat trotzdem schon diese Erkenntnis gehabt und das macht die Maria sehr besonders. Er ist es wert. Wow. Da können wir echt viel lernen. Und darum mag ich diesen Text sehr. Er ist voll powerful. Und Jesus lädt dich ein, auch in ihm dein Genug zu finden. Ich schließe mit Gebet. Jesus, du bist überwältigend. Diese Geschichte ist auch überwältigend. Herr, und ich bitte dich, dass du unser Herz bewegst. Dass wir nichts zurückhalten. Dass wir voller Dankbarkeit zu dir kommen, aber nicht bei Dank stehen bleiben. Sondern dass wir dir einfach unser ganzes Leben hingeben. Und dass es uns nicht schwerfällt, darum bitten wir dich, sondern dass wir mehr und mehr erkennen, wer du bist, wie würdig du bist und was wir alles in dir gefunden haben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.